Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Abend.
Jetzt gehören wir zum europäischen Markt und müssen also Froschschenkel und Schnecken essen. Aber das macht mir keine Angst, denn wir kriegen ja auch weiter Heinz Beans auf Toast zum Tee.
Hauptsache. Kein aktueller Kommentar zum Brexit. Irgendwann nach 1972 muss diese Hymne auf Dosenbohnen entstanden sein, als Großbritannien der EU beigetreten ist. Sie stammt aus einem von hunderten britischer Werbespots, die jetzt online stehen. Mehr dazu später in dieser Sendung. Erst geht es zu Anja Reinhardt, die neben mir steht und mit der ich eigentlich über eine ganz andere Ausstellung sprechen wollte. Dann kam sie aber gestern aus Wiesbaden zurück, schickte eine E-Mail, in der hieß es: Ich komme gerade aus der Solberg-Ausstellung, die wirklich großartig ist. Ich würde gerne morgen darüber sprechen. Machen wir natürlich sofort. Frau Reinhardt, Solberg, das ist der norwegische Maler Harald Solberg, 1869 bis 1935, den das Museum Wiesbaden gerade umfangreich zeigt. Und was ist da jetzt so großartig?
Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, was großartig ist an diesen Bildern. Also zunächst mal, glaube ich, ist es schlicht und ergreifend das Neue. Harald Solberg kennt, glaube ich, auf dem kontinentaleuropäischen Festland vielleicht der ein oder andere Experte, aber sonst niemand. Und wenn man die Bilder sieht, ist man doch wirklich, ja, mehr als überrascht von erstmal der Farbigkeit. Also es gibt unglaubliche Schattierungen von Blau, ein leuchtendes Blau, das man in dieser, ja, auch in dieser Unheimlichkeit und fast schon transzendentalem Charakter kaum gesehen hat. Dann wird natürlich die nordische Nacht eingefangen durch Orange und Gelbtöne, die sich fast wie so eine goldene Flüssigkeit ergießen über die Bilder. Also Sie hören schon, es geht um Landschaftsmalerei, sehr viele Landschaften, sehr vielfältige Landschaften, zum Beispiel das Rondane-Gebirge. Ich könnte jetzt mal behaupten, es gibt wahrscheinlich keinen anderen Maler, der dieses wirklich schroffe und abweisende Birge gemalt hat. Es sind Landschaften wie Berge, Natur, Wiesen, Blumen.
Landschaften mit Menschen auch?
Ja, das ist auch etwas, was sofort auffällt. Also diese Bilder zeigen eigentlich meistens eher die Abwesenheit von Menschen und wirklich konkret die Abwesenheit von Menschen. Also es gibt zum Beispiel ein Bild von einer Sommernacht mit einem Haus. Es gibt sehr viele Grüntöne, sehr prominent rote Blüten. Und da steht dann ein Tisch auf einem Balkon, der ist sehr schön gedeckt. Man denkt auch sofort, da möchte man sich hinsetzen. Also es sind Leute da, die haben diesen Tisch gerade gedeckt, aber sie sind nicht im Bild zu sehen. Das lädt den Betrachter ein. Das ist schon mal wirklich was sehr, man ist sofort drin in diesem Bild, aber man weiß auch irgendwie, vielleicht stört man auch in dieser Szene.
Sie haben mir ein paar Bilder von dem Katalog gezeigt, die haben auch die reinen Landschaften, auch sowas Ambivalentes. Da kommt ein Blumenfeld, das ragt hinein in eine Landschaft.
Wie ein Riegel.
Und scheint aber irgendwie in der Luft zu schweben und nicht wirklich einen Abschluss zu haben, nicht in den Hintergrund reinzuragen.
Also Harald Solberg ist, glaube ich, in seiner Art und Weise, wie er malt, und das wurde früher auch tatsächlich so festgestellt, in seiner Zeit schon sehr eigentümlich. Also das, was Sie jetzt gerade beschreiben, das ist eine Kulturlandschaft, in der ein Margeritenfeld zu sehen ist. Aber dieses Margeritenfeld ragt wirklich in dieses Bild wie ein Riegel hinein. Auch jetzt nicht wirklich perspektivisch genau gemalt, große Blüten, die eigentlich viel größer sind als das, was dann dahinter ist. Das hat eine ganz seltsame, durchaus symbolistische Anmutung, aber eigentlich kann man nicht sagen, dass er irgendeiner Stilrichtung wirklich angehört. Also da sind Elemente von Symbolismus, neuer Sachlichkeit, Realismus, Romantik, alles Mögliche ist da drin.
Warum kennt man ihn südlich von Flensburg und Kiel so gut wie gar nicht?
Das mag daran liegen, dass er tatsächlich sehr aufwendig gemalt hat. Er hat teilweise jahrelang gebraucht, um ein Bild zu malen, hat unglaublich viele Studien gemacht, ist rausgegangen, also auch Plein-Air-Malerei, auch bei minus 50 Grad Kälte übrigens, was wahrscheinlich eher unangenehm war. Und er hatte eigentlich nie genug Bilder zusammen, um wirklich eine Ausstellung zu machen. Er hat durchaus Bilder auch gezeigt, auch international, auch in den USA. Aber eigentlich ist er auch ein bisschen, wenn man jetzt mal so den Kanon betrachtet, er ist an der Moderne vorbeigeschlittert. Also dafür war er dann vielleicht nicht modern genug.
Vergleiche sind immer blöd. Er hat aber nun mal seinen großen Landsmann Edvard Munch gekannt. Hat ihn das in irgendeiner Form beeinflusst?
Also es gab durchaus eine Rivalität zwischen den beiden, eine freundschaftliche Rivalität. Die kannten sich ganz gut. Aber Solberg hat, er war ja kein akademischer Maler. Es gab keine Akademien damals in Norwegen. Und er hat eigentlich doch wirklich sehr seinen eigenen Weg verfolgt, hat ganz andere Sujets gewählt als Munch. Es gibt aber etwas Verbindendes und das ist das Existenzialistische an den Bildern, was man bei Munch, wenn man an den Schrei denkt, sofort sieht. Bei ihm ist es tatsächlich eher was Transzendentes, Existenzialistisches. Also es gibt durchaus eine Verbindung, aber stilistisch sind die beiden in ganz unterschiedlichen Welten unterwegs.
Also ab nach Wiesbaden, Entdeckung
unbedingt
machen.
Ja, es ist wirklich eine großartige Ausstellung, die ich sehr empfehlen kann.
Gut, dass wir Ihrem Rat gefolgt sind, heute darüber gesprochen haben, über die Ausstellung Midsommernacht, Retrospektive auf den norwegischen Maler Harald Solberg im Museum in Wiesbaden. Anja Reinhardt hat sie gesehen. Vielen Dank. Das Dreieck war lange eine beliebte Metapher für die Handelsbeziehungen zwischen Europa, Afrika, Asien und Amerika. Europäer reisten ab dem 17. Jahrhundert mit Waren nach Afrika, kauften dort Sklaven, brachten die nach Amerika und erwarben dort Baumwolle und Rohrzucker, der wieder nach Europa kam. Dass dieses Dreiecksmodell natürlich auf dem kolonialistischen Prinzip von Versklavung, Herrschaftsanspruch und Ausbeutung beruhte, das ist noch nicht lange Thema. Nun hat das Goethe-Institut 2018 das Projekt Echoes of the South Atlantic begonnen, in dessen Rahmen Künstlerinnen und Künstler, Kuratorinnen, Kuratoren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Europa, Afrika, Nord- und Südamerika gemeinsam über die Zukunft der Beziehungen über den Südatlantik hinweg nachdenken wollen. In dieser Woche fand im Berliner Haus der Kulturen der Welt die zweite Konferenz zum Thema statt. Kernfrage: Wie stellt sich das transatlantische Dreieck im 21. Jahrhundert dar? Franziska Bure mit möglichen Antworten.
Wenn hierzulande von der Pflege transatlantischer Beziehungen die Rede ist, geht es meist nur um das Verhältnis zwischen Europa und den USA. Der Südatlantik kommt darin praktisch kaum vor. Der britische Kulturwissenschaftler Paul Gilroy arbeitet seit Jahrzehnten daran, die Koordinaten des europäischen Selbstverständnisses auch auf die Karibik, Afrika und Südamerika auszuweiten. Sein Buch »The Black Atlantic« erschien 1993 und ebnete den Weg für die Reflexion der Rolle und Geschichte der schwarzen Diaspora in der sogenannten westlichen Welt. Zu Beginn seines Vortrags bei der Konferenz »Echoes of the South Atlantic« las Gilroy Europa erst einmal die Leviten.
Es wäre dumm anzunehmen, dass die Nationalisten und Rassisten des Nordens und Südens nicht bereits eng miteinander verbunden sind. Sie haben gemeinsame Taktiken, sie machen sich lustig, sie koordinieren strategische Angriffe auf Journalisten und machen keinen Hehl aus ihrer Feindseligkeit gegenüber Bildung. Die Gefahr besteht darin, dass Rassenpolitik zu einer allgemeinen Aktivität wird, angetrieben von der Rhetorik aus den USA.
Was also wäre der Nord-Süd- und Europa-US-Allianz der neuen Rechten entgegenzusetzen? Gilroy schlägt vor, sich wieder auf den Gedanken einer Weltbürgerschaft aus dem schwarzen atlantischen Ideenarchiv zu besinnen. Seine Galionsfigur ist der Soziologe und Vordenker des Antirassismus und Panafrikanismus W.E.B. Du Bois. Von Beginn des 20. Jahrhunderts bis zu seinem Tod 1963 forderte er die volle Gleichberechtigung schwarzer Menschen. Er unterstützte antikoloniale und emanzipatorische Bewegungen in Afrika. Du Bois setzte auf die Entwicklung einer eigenen Identität, frei von den Definitions- und Gebietsansprüchen weißer Herrschaft. When the Gold Coast successfully get your independence
officially. Ghana. The planetary scale on which the work of Du Bois, seine Kollegen und Nachfolger, agieren mit einer globalen Dimension. Sie vermitteln, dass der Schlüssel zur Moderne nicht allein eine Frage der gewaltsamen europäischen Expansion ist oder nur die Anhäufung von Kapital- oder Staatenbildung betrifft. Vielmehr wird die Frage nach Kultur zentral, die wir dann anders bedenken sollten, nämlich eher in flüssigen Formen als in abgegrenzten Gebieten.
Ähnlich kritisiert der Filmemacher Jean-Pierre Bicolo aus Kamerun den anhaltenden Bezug auf Europa, wenn es darum geht, Gesellschaften in Afrika zu beschreiben. Ein anderes Modell hat er in afrokolumbianischen Gemeinschaften an den Atlantik- und Pazifikküsten im Norden Kolumbiens gefunden. Im Widerstand gegen die spanische Kolonialmacht besetzten Afrokolumbianer Land. Seit 1991 besitzen sie im Gebiet von Chocó eigenen Grund und Boden. Jean-Pierre Bécolot knüpft an diese Geschichte an. Sein Filmprojekt handelt von einer Gemeinschaft, welche die Kolonialmacht nicht mehr bekämpft, sondern im Regenwald verschwindet und dort eine eigene Zivilisation gründet. So entwirft Bécolot seine Vision eines New Black, einer neuen schwarzen Emanzipation. Er hofft, dass sein spekulatives Kino beitragen kann zu einer Idee von Afrika, in der Menschen anders über Territorien nachdenken.
Deshalb möchte ich nach Afrika zurückkehren. Ich stelle die Frage, wie die Idee, Afrikaner zu sein, heute gestärkt werden kann. Viele Menschen glauben nämlich, dass die Vorstellung eines geeinten Afrika hinter uns liegt. Vielleicht sind diese Afro-Kolumbianer afrikanischer als viele Afrikaner, denn sie haben ihr kleines Afrika 400 Jahre lang behalten, während die Menschen in Afrika nicht wirklich dafür kämpfen, auch nur etwas von diesem Kontinent zu behalten.
Franziska Bure berichtete über die Konferenz Echoes of the South Atlantic in Berlin. So richtig rund läuft's nicht für Saudi-Arabien, politisch und gesellschaftlich. Wegen Kriegsbeteiligungen, Missachtung der Menschenrechte, keiner freien Presse oder des brutal in einem Konsulat des Landes ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi. Und auch kulturell gibt's immer wieder Ereignisse, wie in der zurückliegenden Woche, als die US-amerikanische Rapperin Nicki Minaj ihr angekündigtes Konzert beim zurzeit laufenden Jeddah World Festival wieder abgesagt hat. Sie habe sich, schrieb sie in einer Erklärung, etwas genauer mit den Dingen auseinandergesetzt. Mit kritisch denkenden Menschen, die einfach verschwinden, von Frauenrechtlerinnen bis zu religiösen Abweichlern. Dabei versucht das Land seit einiger Zeit, sein desolates Image aufzupolieren. Unseren Korrespondenten Björn Blaschke habe ich gefragt, welche Rolle dabei die Kultur spielt.
Na, die Kultur ist ganz wichtig für Saudi-Arabien in der Imagefrage. Und zwar im eigenen Land wie auch im Ausland. Das kann man wirklich klar auseinanderziehen. Das Ausland möchte Saudi-Arabien auf seine Seite ziehen, weil es eben nicht so gut dasteht, wie Sie ja eben geschildert haben auch. Das ist das eine, man möchte sich also ein wenig besser darstellen und man möchte Touristen schlicht und ergreifend ins Land holen, denn Touristen bringen Geld. Und das Thema ist natürlich auch eines, was sozusagen die eigene Bevölkerung angeht. Da geht es nicht so sehr um den Tourismus, den Inlandstourismus, aber es geht doch darum, dass die Saudis ungefähr pro Jahr 20 Milliarden Dollar ausgeben für Entertainment, für Vergnügen jeder Art, Kinos, Theater. Und das ist bis vor kurzem letztlich fast nur im Ausland passiert. Man ist von Saudi-Arabien gerne nach Bahrain gefahren oder nach Dubai, ist da auf Konzerte gegangen, in die Kinos. Und das möchte man ganz gerne ein wenig umkehren. Man möchte, dass gut ein Viertel dieser 20 Milliarden US-Dollar zumindest der saudischen Wirtschaft zugutekommen.
Wird denn so eine Absage wie in dieser Woche überhaupt wahrgenommen? Wird darüber berichtet?
In Saudi-Arabien wurde nicht großartig in der Presse darüber berichtet, aber auch in Saudi-Arabien schlafen die sozialen Netzwerke nicht. Und das war auf jeden Fall ein Thema bei Instagram, bei Facebook, wie auch bei Twitter. Twitter ist sehr wichtig. Es wurde wirklich einerseits dagegen protestiert, dass sie abgesagt hat. Und da wurde dann zum Beispiel von einer Frau auf Instagram gesagt, Mensch, bei uns ist es doch gar nicht mehr so schlimm wie früher, du kannst doch kommen. Wie aber eben auch andere Leute gesagt haben, nee, es ist schon okay, dass sie nicht kommt. Damit hat sie ein Zeichen gesetzt, was wiederum ein Zeichen ist für uns, diejenigen, die einfach noch mehr Öffnung wollen und weg eine Abkehr vom Absolutismus, den es nun mal im Königreich Saudi-Arabien gibt.
Aber das heißt, für die Herrschenden ist so eine Absage kein Gesichtsverlust, zumal ja andere, David Guetta, Mariah Carey, Enrique Iglesias, die Black Eyed Peas, nach wie vor kommen, wahrscheinlich auch, weil sie gut bezahlt werden dafür.
Sicherlich. Also für die ist das bestimmt nicht besonders schön, aber man muss sich eben auch klar machen, wer dieses Reich führt. Es ist nicht König Salman, sondern es ist der Kronprinz Mohammed bin Salman. Und dieser Mann gilt weithin als, man muss fast sagen, fast größenwahnsinnig. Ich meine, der Mord an Jamal Khashoggi, das spricht letztlich auch dafür, dass dieser Mann an einem gewissen Maß von Selbstüberschätzung auf jeden Fall leidet. Und der wird das an sich abprallen lassen, wenn jemand wie Nicki Minaj absagt.
Das zeigt sich auch, so hören wir es jedenfalls hier in Europa, immer wieder an den Ankäufen für Museen. Gauguin 240 Millionen, Cézanne 320 Millionen, der Leonardo, der berühmte Salvator Mundi 450 Millionen. Zu sehen ist das alles aber noch nicht, oder?
Kommt. Also da wird einfach gebaut werden, da können Sie sich sicher sein. Es wird so viel mittlerweile eben in die Kultur gesteckt, in die Kultur, Entertainment und so weiter. Und das hat eben was mit einer großen Vision zu tun. Und diese Vision ist tatsächlich Papier geworden. Diese Vision heißt Vision 2030, eben formuliert von jenem Kronprinz Mohammed bin Salman, der das Land aus der Abhängigkeit vom Erdöl herausführen will. 98% sind es, glaube ich, immer noch, von denen Saudi-Arabien heute abhängig ist finanziell vom Erdöl. Das muss sich ändern, da soll diversifiziert werden. Und dafür ist diese Vision 2030 entwickelt worden. Und im Zuge dessen ist eben auch die kulturelle Öffnung des Landes, die touristische Öffnung ersonnen worden. Und insofern bin ich mir sicher, diese Bilder werden dereinst zu sehen sein. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist so ein bisschen wie mit Abu Dhabi zum Beispiel, wo man ja auch den Louvre hingesetzt hat. Oder das große Museum jetzt in Katar, das entworfen worden ist, wo man einfach einen Attraktionspunkt schaffen will, um gerade zahlungskräftige Touristen, Reisende, wie sie sich wahrscheinlich dann eher nennen werden, ins Land zu locken.
Björn Blaschke über kulturelle Persilscheine in Saudi-Arabien. Die ewige Frage, was ist Kunst, was ist kommerzielle Gebrauchsware, die hat das britische Filminstitut für seinen Bereich schon seit längerem beantwortet. Auch Werbespots, Commercials sind Beiträge zur Kultur einer Gesellschaft. Schließlich spiegeln sich deren Bedürfnisse, Themen und Entwicklungen kaum sonst irgendwo so konzentriert wie in den knappen Filmclips und Mini-Hörspielen. Hunderte von Commercials können auf der Website des Instituts nun kostenlos abgerufen werden. Lars Überland erklärt, warum das richtig ist.
Natürlich sorgten jede Menge Schauspieler und Komiker wie Tony Hancock und die halbe Monty Pythons-Truppe für gesteigertes Zuschauerinteresse. Das Duo Peter Cook und Dudley Moore redete sich 10 Jahre nach der WM-Pleite England-Deutschland von 66 und vor allem nach der 3-2-Niederlage von 1970 noch Jahre später das Spiel schön, ermutigt durch ordentliche Schlücke Guinness.
England 2, West Germany 0. Was that the final score?
That was the score when I finished that particular Guinness.
Oh, yeah. Oh.
Aber gute Werbung spiegelt auch die Veränderung der Gesellschaft. Verblüffend innovativ war die Reklameserie für die Gesundheit von Frühstückseiern, inszeniert von der Mutter des modernen britischen Theaters Joan Littlewood in der Art des neuen realistischen Arbeitertheaters der 60er.
Squander your eggs. Enjoy the luxury of a petit déjeuner. Throw in all you have.
Und keine Traumfamilie räkelt sich in der Morgensonne auf dem Rasen, während eine junge Mutter die Omelettes rausbringt. Nein, im Arbeiterviertel mit Karnickelstall im winzigen Gärtchen quält sich die übermüdete Familie in einer äußerst beengten Wohnung aus den Betten, während nur die Mutter ihrer Lieblingsfantasie der verwöhnten Diva nachgeht. Und trotzdem ist es heimelig. Diese Werbespots wären aber nicht britisch, wenn man nicht auch ein paar außerordentlich durchgeknallte Beispiele zu sehen kriegte. Für ein gesundes Malzmilchgetränk wurde in Stop-Motion-Tricktechnik eine völlig überdrehte 6 Minuten lange Wildwestoper gebastelt und ein düsterer Thriller, in dem ein Messermann stets Warnungen an Wände pinnt, warnt schließlich nach 5 gruseligen Minuten vor Zahnfleischbluten. Einiges ist natürlich von heute aus gesehen auch unfreiwillig komisch. Mit Absicht zum Brüllen lustig aber ist die Serie, mit der die Firma PG Tips auf dem hart umkämpften englischen Teemarkt die Kunden anlockte. Echte Schimpansen spielten darin in Menschenkleidung gewissermaßen die Golden Girls nach. Die alten Damen Ada und Dolly, wie sie ihren Alltag kommentieren, zum Beispiel die Ungeduld überarbeiteter Eltern oder die wunderliche neue Frisur von Betty, die sie gleich im Friseursalon reklamieren müssen, der natürlich von lauter Schimpansen mit schrecklichen Frisuren bevölkert ist. Das war so ulkig, dass die Schimpansenfilme von 1978 bis 2002 gedreht wurden und ziemlich aufwendig, denn da Schimpansen ja nur die Größe von Kindern erreichen, musste die gesamte Ausstattung der Wohnungen und Läden samt Gebrauchsgeräten in Kindergröße nachgebaut werden.
Good strong coffee. Pick one up, it'll do the same for you.
Aber auch die ganz realen politischen Ängste wurden in Werbespots aufgegriffen. Zum Beispiel, als Großbritannien 1972 in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft eintrat und die Konkurrenz der anderen Mitgliedsländer fürchtete, unter anderem bei Bohnen, gebackenen Bohnen. Da trat in der Werbung für Baked Beans von Heinz ein Junge mit einem Mutmachergedicht auf, wie es die Brexit-Gegner bislang nicht hingekriegt haben. Jetzt gehören wir zum europäischen Markt und müssen also Froschschenkel und Schnecken essen. Aber das macht mir keine Angst, denn wir kriegen ja auch weiter Heinz Beans auf Toast zum Tee.
Gehört Boris Johnson, alles gut, solange es noch Bohnen gibt. Love Überland über die Briten und ihre Werbung. Völlig werbefrei, natürlich die Kulturmeldungen von und mit Michael Köhler.
Heute wurde der letzte Neubau auf der Berliner Museumsinsel nach Plänen des Architekturbüros von David Chipperfield eröffnet. Das Entree der James-Simon-Galerie fällt äußerlich durch die bekannten Säulen und die große Freitreppe auf. Kanzlerin Angela Merkel sprach zur Eröffnung, betonte das Verbindende der Kulturen und warnte vor Abgrenzung.
Die Zeitreise durch die Sammlung der Museumsinsel kann dabei auch vermitteln, wie viel uns Menschen über Jahrhunderte und über Ländergrenzen hinweg verbindet. Wir stellen fest, dass uns weit mehr verbindet, als uns trennt. Und so ist die Museumsinsel nicht nur ein Ort, an dem wir von Kulturen und Geschichtsläufen erfahren, sondern an dem wir uns auch der heutigen gegenseitigen Abhängigkeiten auf unserer Welt bewusst werden können. Und das ist in seiner Bedeutung für unser Zusammenleben heute gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Soweit die Kanzlerin. Die Hohenzollern wollen Kunst zurück. Das Adelshaus erhebt laut Berliner Tagesspiegel Anspruch auf tausende Kunstwerke von teils nationaler Bedeutung aus öffentlichen Museen in Berlin und Brandenburg. Das gehe aus Unterlagen zu geheimlaufenden Vergleichsverhandlungen hervor. Georg Friedrich Prinz von Preußen verlangt überdies dauerhaftes, unentgeltliches Wohnrecht im Potsdamer Schloss Sizilienhof oder zwei anderen Schlosswillen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters habe die Forderung am 13. Juni schon per Brief abgelehnt. Seit 5 Jahren wird über strittige Eigentums- und Besitzverhältnisse verhandelt. Das Adelshaus hat zwischenzeitlich die Leihverträge für Kunstwerke mit öffentlichen Museen gekündigt. Ärger auch anderswo. Im Rechtsstreit um den millionenschweren Welfenschatz hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz einen Rückschlag hinnehmen müssen. Wie die Stiftung heute mitteilte, lehnte der US-amerikanische Court of Appeals es ab, ein Gerichtsverfahren, um den Schatz bis zur Klärung der Zuständigkeit zu stoppen. Damit werde das Bundesbezirksgericht voraussichtlich demnächst das Beweiserhebungsverfahren in der Sache beginnen. Und das, obwohl die Frage der Zuständigkeit nicht abschließend geklärt sei. Die Preußen-Stiftung beantragt die Unzulässigkeit der Klage. Der Karl-Schucker-Preis für Hörspiel als Radiokunst, er geht in diesem Jahr an die Produktion Mehr Schall, Schwamm und Schweigefang von Ulrike Janssen und Marc Matter, entstanden im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur. Der vom Südwestrundfunk gestiftete Preis wird im Rahmen der Donaueschinger Musiktage Ende Oktober überreicht. Die Produktion ist auf der Website Hörspiel und Feature und auch bei Deutschlandfunk Kultur abrufbar. Und zum Schluss noch diese Meldung. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat die Gewinner von 2 weiteren hochdotierten Auszeichnungen bekannt gegeben. Es sind die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel. Sie erhält den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik, wie die Akademie heute mitteilte. Und der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa geht an den Philosophen, Kulturwissenschaftler und emeritierten Professor an der Humboldt-Universität für Kulturwissenschaften Thomas Macho.
Auch das war Kultur heute, aber das war es noch lange nicht mit dem Programm des Deutschlandfunks. Nach den Nachrichten kommen die Informationen am Abend. Ein Thema dann, die Debatte um die Finanzierung von homöopathischen Placebos durch die Krankenkassen. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zu- und Weiterhören.